Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio,
Servus, moin.
Emo
Moin.
und ich, Robert. Und wir sind das, ja, wir nähern uns wirklich mit sehr, sehr großen Schritten jetzt dem Saisonfinale zu, das Staffelfinale des Podcasts sozusagen. Die Rivalry Week ist over und wir haben wieder nach euren Fragen, Hot Takes und Kommentaren gefragt, die wir im Podcast besprechen sollen, so rum. Ihr habt fleißig geantwortet. Es gibt ein paar Spiele, die wir direkt besprechen und dann wieder so ein paar Big Picture Fragen. Und wir legen direkt los mit Florida State gegen Florida. Am Ende steht es 25 zu 14. Und wir starten mit Daniel auf Twitter. Hat das Targeting das Florida-Duell entschieden? Ja, es ist tatsächlich wieder so eine Frage, die nach solchen Spielen sozusagen dann ja immer groß diskutiert wird, auch auf Social Media und so. Aber ich glaube, mein Statement bleibt in diesem Fall und auch, glaube ich, generell bei solchen Sachen ist, dass eine Schiedsrichterentscheidung in den allermeisten Fällen nicht ein ganzes Spiel entscheidet, sondern dass da sozusagen schon vieles andere falsch gelaufen ist bei Florida oder in diesem Spiel sozusagen bei Florida und dass man dann so sozusagen da dann nicht gewinnen konnte. Deswegen, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass wir mir an einzelnen, also so sehr ausgesuchten Entscheidungen auszumachen, ob man da jetzt ein Spiel hätte gewinnen können oder nicht. Oder ob das jetzt unbedingt spielentscheidend war. Aber ja. Ich mache hier einmal kurz den ersten Aufschlag. Alle drei Fragen zum Spiel beantworte ich direkt mal als erstes. Dann könnt ihr gerne noch Infos einstreuen, wo ihr nochmal näher drauf eingehen wollt. Dennis fragt auf Instagram: Wie ist die Stimmung bei den Gators nach 5 Niederlagen in Folge? Da ist das ist natürlich, also wie es bei den Spielern ist, kann keiner von uns dreien, glaube ich, so richtig beantworten. Dass da jetzt keine großen Partys gefeiert werden, ist, glaube ich, auf jeden Fall klar. In der Fanbase würde ich sagen, ist das aber, oder das, was ich halt immer so aus dieser Florida-Bubble mitkriege, ist es so, wie ich es tatsächlich gedacht habe. Es war jetzt alles unangenehm, es war ein unangenehmes Saisonende, aber da war jetzt keine Niederlage dabei, die wirklich so peinlich war, dass man den Headcoach sozusagen jetzt direkt feuern muss oder dass da wirklich so ein Hot-Hot-Seat sich irgendwie entwickelt hat, zumindest von dem, was ich so mitbekomme. Deswegen ist es irgendwie, glaube ich, so eine einfach, ich weiß gar nicht, ob sozusagen so eine direkte Wut da ist, wenn man dann immer noch sagt, ja, warum, man gibt ihnen dann noch Zeit. Also es ist irgendwie so eine große Depression, die irgendwie über der Fanbase liegt, weil man nicht so richtig weiß, was eigentlich passiert, warum das in den letzten Jahren so schlecht läuft und irgendwie das Development an vielen Punkten sozusagen schon in die richtige Richtung tendiert, aber das sich irgendwie auf dem Feld sehr lange nicht bemerkbar macht. Seit jetzt 2 oder 3 Jahren ja schon. Und Coach Chris dann auf Instagram nochmal: Kann man sich als Bama-Fan nicht auf die Unterstützung der Gators verlassen? Ja, ich glaube, es gäbe wahrscheinlich als ein oder andere Team, die Louisville-Fans hätten ja wahrscheinlich auch, da haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen. Ich glaube, mit einer Niederlage, dann wäre Florida State jetzt nicht automatisch aus dem Playoff-Rennen raus, aber es hätte es auf jeden Fall dann den Case schwieriger gemacht und das vielleicht sogar für, hätte sozusagen für Louisville-Fans in irgendeiner Weise auch positive Auswirkungen haben können, glaube ich. Deswegen, sozusagen, wenn man in Situationen ist, wo man sowieso sich auf andere Teams verlassen muss, ist es sowieso dann immer. Vielleicht ist das dann schon eine Aussage, ob das eigene Team dann wirklich in die Playoffs gehört, wenn man sozusagen die Verantwortung bei gegnerischen Teams sucht, gegen die man nicht direkt spielt, sondern wo man einfach nur hofft, dass die durch irgendwelche College-Football-Kosmos, Erdbeben sozusagen da eine bessere Situation für das eigene Team schaffen. Ja, das war jetzt hier mein Gators-Monolog am Anfang. Habt ihr zu irgendeiner der drei Fragen noch mehr zu teilen?
Ja, man kann sich als Fan von anderen Teams, ja, sollte man sich sowieso nicht auf die Unterstützung verlassen. Ja, da wird Bama wahrscheinlich wohl doch aus dem Playoff Picture rausbleiben. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle mal sagen. Ja. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, ne, dass die Stimmung übrigens auch gedrückt ist. Jetzt, sorry, ja, zurück zur Bama-Frage. Ja, na klar, also. wird schwer.
Und obwohl die natürlich jetzt auch mit dem Ende, mit dem Ende im Iron Bowl auch nochmal sozusagen, sie haben irgendwie gefühlt alles dafür getan, in Richtung Playoffs zu kommen oder da irgendwelche Hoffnungen zu haben und auch mit diesem phänomenalen Ende. Also wer das noch nicht gesehen hat, der muss das auf jeden Fall nochmal nachholen. Mit diesem, ich glaube, man darf das nicht als Hail Mary sehen, weil es trotzdem, glaube ich, irgendwie nur 31 Jahre oder so waren. Aber das war ein phänomenales Ende. Aber genau, man muss dann sozusagen, hätte da schon in der Saison vorher in vorigen Spielen irgendwie besser performen müssen. Gut. Immo, ich glaube, die nächste Frage, die können wir direkt an dich auch wieder weitergeben. Es geht nämlich um Ohio State gegen Michigan. The Game, sehr unterhaltsam dieses Jahr wieder. Also ich glaube, alle Erwartungen eingehalten, würde ich sagen. Am Ende steht es 24-30 für Michigan. Tim Weiss-Gamgee auf Twitter. 56-7 Record overall, allerdings nur 1-3 in den Playoffs und 3 Jahre hintereinander gegen Michigan verloren. Wie steht ihr zur Debatte um Ryan Day? Sind die Ansprüche der Fans zu groß? Auf der anderen Seite geht es für die großen Teams natürlich nun mal gerade um die großen Spiele. Oh, genau, ich wusste, das war jetzt gar nicht, hat sich am Ende gar nicht auf eine Michigan-Frage unbedingt rausgezogen, aber immer vielleicht kannst du einmal deine Gefühle zu The Game teilen und dann einmal die Einschätzung, weil das Team, für das du bist, ist ja natürlich auch ein großes Team und da war ja natürlich auch ein Head Coach, der sozusagen wahrscheinlich bei allen anderen Teams auf Händen getragen würde, auch lange Zeit sozusagen in der Debatte.
Wie ja, definitiv. Ja, ich glaube so ein bisschen, natürlich sollte Ohio State den guten Ryan Day auf den Händen tragen. Nein, Spaß. Das ist natürlich nur die Michigan-Perspektive, dass man sich natürlich weiter wünscht, dass der Coach da bleibt, der jetzt mit dem Team das Spiel immer wieder verloren hat. Auf der anderen Seite, aus der Football-Perspektive, ist es trotzdem ein guter Coach. Ich meine, man ist 1-3 in den Playoffs, man hat es immer wieder in die Playoffs geschafft. Egal, ob man da verliert oder nicht, das darf man nicht unterschätzen, das darf man nicht verneinen, ne, dass der Coach gut und fähig ist, dich da reinzubringen. Das ist aus ja einfach aus einer Perspektive von, ey, man muss, glaube ich, dankbar sein für das, was man gerade hat. Und das ist das, was man als Michigan-Fan dann doch immer wieder eigentlich realisiert, wenn man drüber nachdenkt, okay, wen könnte man denn als Coach bekommen und wer ist bereit, sich so einer schweren Aufgabe anzunehmen und auch so einer, sage ich mal, ja, nicht unbedingt leichten Fanbase, die genau wegen dem Derby am Ende des Tages sauer sein wird. Und Ohio State macht da natürlich eine größere Sache draus als Michigan. Aber ja, es ist absolut schwer, es ist nachvollziehbar, dass da eventuell im Fanlager Debatten entstehen, dass man das gewinnen muss, sonst scheiß auf den Job, du musst das Derby gewinnen. Ja, es ist natürlich kritisch so. Ich sag mal, auf der anderen Seite, wenn er den jetzt irgendwie mal in den Playoffs eine Meisterschaft besorgt hätte, dann würde die Debatte, glaube ich, anders aussehen, weil sie dann sagen könnten, ja, aber wenigstens sind wir Meister. Dann ist uns auch ein Derby egal. Ja, es ist natürlich kritisch. Ja, aber sind die Ansprüche zu groß? Nein, ich glaube, die Ansprüche sind genau berechtigt, sind da. Man spielt erfolgreich und dann darf man auch solche Ansprüche haben. Ist natürlich trotzdem bitter, dass man dann gegen das beste Team der USA verliert. Ja, ist wie es ist, ne? Also, die Fans, sage ich mal, meckern schon zu Recht, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr schwer, da einen guten Ersatz zu finden.
Dann, Immo, deine Entscheidung jetzt. Du bist der AD, du merkst, den Druck aus der Fanbase kommt. Wie ist deine Entscheidung? Kümmerst du dich jetzt diese Offseason um den Nachfolger und Ryan Day muss gehen oder bleibt er?
Fuck it, ich würde ihn behalten. Also ist trotzdem immer noch ein extrem erfolgreicher Headcoach, ist beliebt bei seinen Spielern. Das würde viel mehr zerstören, was man über die Jahre aufgebaut hat, wenn man ihn feuern würde, als wenn man ihn dabei behält.
Okay. Silvio, siehst du das ähnlich? Wie schätzt du diese Debatte ein, die jetzt sozusagen von den Ohio State Fans befeuert wird und so ein bisschen der Talk of the College Football World ist?
Ja, also ich verstehe es auf jeden Fall, die Frustration, und das stimmt auch komplett, was in der Frage gesagt wurde, dass besonders halt für diese großen Teams genau die Spiele halt zählen. Da reicht es nicht, wenn du den Rekord hier wie Ryan Day von 56 zu 7 hast, dann aber halt einfach am Ende der Saison immer strugglest, so ein bisschen. Deshalb, also ich glaube nicht, dass es jetzt der richtige Move wäre, aber gleichzeitig glaube ich halt, dass wenn du jetzt in der Saison, nächste Saison zum Beispiel, reinkommen würdest und du würdest einfach strugglen direkt zu Beginn und es wird einfach, du hast keine komplett reibungslose Saison, sage ich mal, dann glaube ich, dass halt relativ schnell die Reißleine gezogen werden würde. Also ich glaube halt, dass die, ja, die großen Spiele schnell als Ausrede oder nicht als Ausrede, sondern als Begründung genommen werden können, um einen selbst erfolgreichen Headcoach bei so Teams wie Ohio State, Georgia, Alabama, die Teams, die halt ganz oben sind, am Ende schon ja fatal sein können für einen Headcoach in der Hinsicht auf die Karriere bei dem jeweiligen Team. Ich glaube, dass es nicht der richtige ist, weil das Team spielt eigentlich relativ gut. Und ich meine, es ist ja schon so ein bisschen. Also ich meine, Michigan hat, wie viele Jahre immer hat Michigan davor nicht mehr gewonnen?
Boah.
Ich glaube auch ewig, gell? Und jetzt,
ich könnte es nicht aus dem Kopf sagen, aber ewig. Also die Debatte war ja auch immer wieder da. Also wenn ich dran denke, 2020, glaube ich, haben wir noch ganz klar die Debatte geführt,
ja, dass, auf jeden
dass er
Fall
nicht der richtige Mann ist, wenn er nicht das Derby gewinnt.
Genau, ja. Deshalb, und da hat man vielleicht den Mann auf jeden Fall da behalten und dann läuft es auf einmal. Gleichzeitig muss man auf jeden Fall sagen, dass, und ich glaube, Kirk Herbstreit hat das auch gesagt, dass es so einen richtigen Shift gibt in dem Derby. Davor war es halt wirklich immer Ohio State und am Ende ist es das Bust-Game für Michigan, wo die ganze Saison ruiniert wird. Und jetzt ist es halt irgendwie genau andersrum. Und nachdem Michigan so lange nicht gewonnen hat, sind sie auf einmal die Macht wirklich, so muss man es tatsächlich sagen, in der Big Ten. Und klar, das kann man auf jeden Fall nicht hinnehmen. Jetzt ist die Frage, wie sieht es nächstes Jahr aus, wenn man nächstes Jahr wieder verliert? Ich glaube, dann kann man schon mal sagen, Junge, was machst du? Mehr oder weniger. Und dann ist natürlich auch immer die Frage nach, ich glaube, das sagen wir jedes Mal, wenn es um irgendwelche Headcoaches gibt, wen holst du danach? Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie eine blöde Frage, weil du kannst ja eigentlich einfach einen Headcoach behalten, weil du denkst, dass du mit anderen Leuten genauso die Probleme hättest. Also ich glaube, da musst du eher was im Team ändern. Gleichzeitig reden wir über ein Team, das ein einziges Spiel diese Saison verloren hat und sonst alles dominiert hat. Also ich finde, ich glaube, als AD die Entscheidung zu treffen, ist tausendmal schwieriger, als wenn dein Headcoach 7-5 geht. Also ich will in der Situation sicher nicht der AD sein, weil du hast dann gleichzeitig vermutlich die Booster und die Fans, die sehen, oh, der geht 11-1 und wird gefeuert. Warum feuert man den mit einer Niederlage? Ich meine, im College Football eine Niederlage zu haben, ist unglaublich. Also da bist du die Creme de la Creme der Teams. Aber gleichzeitig hat man halt die hohen Erwartungen. Ich finde, das ist eine unglaublich schwierige Situation, das auch zu bewerten, richtig.
Ja. Was mich jetzt gerade bei der aktuellen Situation tatsächlich mehr ins Lager der, man muss jetzt einen Cut machen und schauen, wen man da als nächsten Headcoach holt, Menschen überführt, ist die Tatsache, dass, also die letzten Jahre, wenn man sich das Michigan-Spiel anschaut, war es meiner Meinung nach so, man wurde einfach physisch dominiert. Also Michigan hat einfach gesagt, wir laufen dir das jetzt sozusagen so hart in die Fresse rein, den Ball, und irgendwie konnte Ohio State da nichts gegen machen. Und dieses Mal hat sich das angefühlt, hat Michigan mal so richtig das Playbook aufgemacht und mal so gesagt, okay, was können wir denn noch so, außerdem sozusagen den Ball in die Fresse zu laufen, was können wir denn noch so machen? Und es hat auch relativ gut geklappt. Und der Headcoach von Michigan steht nicht mehr an der Seitenlinie, der ist einfach suspendiert. Das ist einfach sozusagen der Offensive Coordinator und O-Line-Coach, der dort an der Seitenlinie steht. Und Ryan Day wird von diesem Assist, also vom OC, der sozusagen dort jetzt in so einer neuen Rolle irgendwie reingeschmissen wurde, der wird von dem Typen auch coached. So. Und da muss man sich dann schon fragen, also der Mann rekrutiert wirklich, ja, wirklich oberste Sahne, also Ryan Day meine ich jetzt. Bei Ohio State läuft sonst so vieles so gut, aber wie kann das passieren? Also wieso sieht man da auf einmal in solchen Situationen so blass und irgendwie, da verliert man irgendwie alle Zähne. Da ist man nicht immer so ein bissiges Team, sondern man sieht irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist da. Das, finde ich, ist eine Frage, auf die ich jetzt auch keine Antwort weiß, wie man jetzt mit sowas umgehen sollte oder wie das passieren kann. Aber das finde ich tatsächlich, wäre ich Ohio State Supporter, fände ich das, glaube ich, ja, besorgniserregend, würde ich mal jetzt als Minimum sozusagen Adjektiv finden. Also, und auch Sharon Moore, das war auch Sharon Moore, der ist an der Seitenlinie stand.
Ich glaube, er hat es
Ja,
wieder, also ja.
genau.
Was?
Also darauf Props an ihn, das war wirklich, fand ich sehr, sehr gut. Also,
Frage ich mich schon, wann das erste Team anklopfen wird und ihn versuchen wird wegzuheuern, ne? Weil
ja, also
man hat es ja
ja, ich
richtig.
glaube, Indiana sollte da ein interessanter Kandidat auf jeden Fall
Ja.
sein.
Ja. Ich
Vielleicht,
glaube,
ach so, ja,
ja.
immer,
Achso,
sag
mach
du.
es mal. Nee, mach es mal ruhig.
Nee, ich wollte was komplett anderes sagen, deshalb.
Ach so, meinst du noch zu Michigan? Also, was ich da auf jeden Fall noch sagen kann, ich glaube, was Michigan auch so einen krassen Antrieb gibt, ist halt, man hat wirklich durch die Gesamtsituation jetzt so eine Narrative für die Spieler erschaffen, dass die wirklich so denken, yo, wir sind mit dem Rücken zur Wand, Michigan versus everybody. Und glaube ich, inzwischen wirklich das Fundament geschaffen, dass sie es das alle ja firmly believen, wie man so auf Englisch sagt, ne? Firm believers, also wirklich. Die glauben da wahrhaftig dran oder das treibt dieses Team so unglaublich stark voran. Das ist schon krass beeindruckend.
Was ich noch anhängen wollte, ist bezüglich dem, was ich gerade vorhin gesagt habe, wen holt man danach? Es ist ja immer eine legitime Frage, wenn man sowas angeht, wenn man über sowas diskutiert. Ich glaube, das Gute bei Ohio State, als Urban Meyer noch da war und dann gegangen ist oder gegangen wurde, je nachdem, war, dass du eigentlich mit Ryan Day schon einen klaren Nachfolger im Squad hattest, in deinem Trainingsstaff. War ja auch Acting Head Coach das Jahr davor mal, als es die Probleme gab. Ich glaube tatsächlich, dass Ohio State es mit Brian Hartline in gewisser Weise auch hier hätte, aber ja, ich weiß nicht. Also ich bin gespannt, was da gemacht wird. Ich glaube aber, dass nichts passieren wird.
Ja, es bleibt spannend bei Ohio State. Bleibt spannend in Columbus. Columbus. Wir machen weiter zu kurzen Takes zu anderen Spielen. Ich habe es gerade schon einmal angesprochen, das Spiel Alabama-Auburn. Da kann gleich einer von euch beiden noch einmal seinen Kommentar dazu geben. Denn die Frage von Lars auf Instagram, war Auburns Wille zu verlieren größer als der von Alabama?
Ja, ich glaube, also ich habe tatsächlich gar nicht so viel dazu zu sagen, wie Roberts ist eigentlich schon relativ gut gesagt vorhin. Es war ein unglaubliches Comeback. Man muss mal auf ESPN, gibt es so die Win Probability. Das ist so witzig, das ist so die ganze Zeit bei Alabama auf der Ding, dann gibt es so einen kleinen Dip und dann im Third Quarter geht es runter und geht zu Auburn und dann geht's kurz wieder hoch zu Bama, dann geht's komplett runter auf 100% zu Auburn und dann schießt's wieder komplett hoch zu 100% bei Alabama. Das ist sehr, sehr lustig anzuschauen. Und vielleicht eine Sache, die ich eher habe zu Alabama. Also ich meine, am Anfang vom Jahr hätte ich das niemals gedacht, dass Alabama jetzt hier stehen wird. Ich dachte eher, dass wir über eine enttäuschende Saison reden, nach den Problemen auch gegen South Florida danach, wo wir ja auch die Special-Episode hatten. Aber jetzt steht Alabama einfach doch wieder so gut da. Und wenn wir uns mal die Spread anschauen im Spiel gegen Georgia, die ist nur bei minus 5,5. Das ist schon, also die Wettmacher sehen hier schon eine Chance, dass Alabama auf jeden Fall Georgia ärgern kann. Deshalb bin ich eher gespannt, was Alabama nächste Woche machen wird. Oder diese Woche.
Diese Woche. Ja. Auch Alabama ist weiterhin ein spannendes Team. Wir kommen weiter zu Daniel auf Twitter. Die Top-Spiele waren auch top und spannend, oder? Tolle Würfe, Catches, Werbung für College Football. War das eurer Meinung eine der besseren Rivalry Weeks der letzten Jahre?
Oh ja. Es war absolut spannende Spiele dabei. Also das kann man schon sagen. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, also Auburn, Alabama, so ein Last-Second-Ding. Das ist halt spannend. Auch Michigan war ein guter Kampf. Das Spiel, das ist schon, hat schon was.
Ich fand halt, du hattest Spiele, wo es halt um relativ viel ging. Dadurch, dass das Playoff halt doch noch relativ offen ist, hattest du gerade so Spiele wie Florida State gegen Florida, die bei den Records, die die aktuell haben, sorry Robert, das tut mir leid, eigentlich keine Rolle spielen sollten. Aber dadurch, dass Florida State Quarterback verloren hat, war auf einmal wieder alles offen. Und das finde ich schon unglaublich spannend und da hat es auf jeden Fall dieses Jahr schon sehr abgeliefert.
Und sonst auch nochmal Washington State. Washington war auch ziemlich knapp am Ende. Das war auch sehr unterhaltsam. Ich weiß, was war noch? Ich glaube, was ich noch spannend fand, war, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, BYU Oklahoma State ist keine Rivalry, aber die Tatsache, dass Oklahoma State sich mit diesem Sieg dann ins Big 12 Championship Game geschoben hat und Oklahoma da sozusagen ultimativ auf die Füße getreten ist. Das fand ich auch sehr unterhaltsam. Also ich fand das auch wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Wochenende. Sehr, sehr gute Werbung auch für College Football. Wir machen weiter und kommen jetzt zur Coaches Section. Als erstes starten wir mit der Frage von Lars auf Instagram. Was sagt ihr zum Coaching Hire von Jonathan Smith bei Michigan State? Money talks? Fragezeichen. Bei Oregon State hat er vieles mit aufgebaut und muss nun praktisch bei Null anfangen. Silvio, du darfst direkt als erstes kommen.
Ja, also erstmal muss ich sagen, und ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, dass wir sehr überrascht waren, dass es am Ende Jonathan Smith wirklich geworden ist. Oder? Tue ich das richtig einschätzen?
Also ich war auch komplett überrascht. Ich hatte, um ehrlich zu sein, ich glaube, euch geht es ähnlich. Wenn wir sozusagen einen Podcast machen und man hier so redet, dann vergisst man relativ schnell, was man gesagt hat. Ich glaube, es ist eine Podcaster-Krankheit. Deswegen muss ich nochmal kurz in meinem, noch, habe ich nochmal so den Film zurückgedreht und nochmal überlegt, als wir über die Optionen gesprochen haben, die Michigan State hat, war der erwähnt und ich konnte mich einfach nicht daran erinnern, dass Silvio das erwähnt hatte. Und in meinem Kopf war Jonathan Smith bei Oregon State. Ja, der hatte halt, der war auf jeden Fall ein super Coaching-Kandidat, war ja bei mehreren Sachen auch in den letzten Jahren immer im Gespräch, weil der halt Oregon State so krass aufgebaut hat. Aber irgendwie hat er sich dann doch immer für Oregon State entschieden, weswegen das in meinem Hinterkopf so war, okay, der will da irgendwie, der fühlt sich das ganz gut. Deswegen, ich war wirklich komplett überrascht.
Ja, mir ging es so ein bisschen ähnlich, aber ich meine tatsächlich, dass der damals erwähnt wurde. Und mich hat es damals nämlich schon ein bisschen gewundert. Und ich glaube, dass ich damals in der Folge gesagt habe, dass ich das komplett unrealistisch finde. Oder dass halt so, allgemein jetzt wurden sehr große Namen gehandelt, was ich unrealistisch angesehen habe. Ich habe damals gesagt, dass ich Sean Lewis, den OC von Colorado und davor Kent State Head Coach, als sehr realistisch und gute Wahl sehen würde. Mit Jonathan Smith bin ich mehr als zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Hat bei Oregon State wirklich das Programm von, ich weiß jetzt auswendig gar nicht, wie viel die damals gesagt haben, ich glaube 1-11 sind die gegangen, war wirklich überhaupt kein Faktor in der Pac-12 und jetzt sind sie eins der besten Teams in der Pac-12 und ich glaube, so jemand braucht Michigan State gerade. Jemand, der ein Team aufbauen kann. Und an sich ist Michigan State kein schlechter Job. Tatsächlich so der Chris, ich glaube, wie heißt der? Chris Vanini, der von The Athletic, der eine Writer. Der hat nämlich auch gesagt, dass es für ihn der zweitbeste Job in diesem Coaching-Karussell, wenn man es so nennen will, sei hinter Texas A&M und das vielleicht sogar je nachdem, welcher Platz frei wird, bis zum Ende so sein könnte. Daher finde ich es auf jeden Fall sehr gut, dass er sich dafür entschieden hat. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass er viel von seinem Staff mitbringt, vor allem den Offensive Coordinator mit Brian Lindgren, der ursprünglich direkt gesagt wurde, dass der einer der Kandidaten sein sollte für den Head Coaching Posten bei Oregon State, weil die Offense halt sehr, sehr stark war die letzten Jahre, war seit Jonathan Smith gekommen ist dort. Gleichzeitig hat der Defensive Coordinator sich entschieden, nicht mitzukommen, Trent Bray. Da ist natürlich direkt die Diskussion gewesen, dass er das gemacht hat, weil er den Oregon State Posten will, was ich für sehr realistisch halte. Ich glaube, er ist auch Alumni von der Oregon State, wie auch Jonathan Smiths war. Und wenn das nicht werden sollte, die Trojan-Fans sind direkt da drauf gesprungen, dass er dann auf jeden Fall zu USC kommen soll, weil auch die Defense von Oregon State sehr, sehr gut war. Also Jonathan Smith hat eigentlich er ist ein offensiver Coach, aber hat ein sehr gutes Team auf beiden Seiten aufgebaut. Daher bin ich komplett zufrieden mit dem Hiring und hoffe auf jeden Fall, dass er das, was er mit Oregon State gemacht hat, auch mit Michigan State machen kann. Genau, ja, so viel eigentlich dazu.
Ja, finde ich eine gute Zusammenfassung. Wenn wir schon einmal bei Coaches sind, können wir nochmal über die anderen Situationen sprechen. Sind wir jetzt auch gerade schon angeteasert. Texas A&M, vielleicht die größte, nicht vielleicht, ich glaube, ich würde sagen, objektiv gesehen die größte, das größte Job-Opening, hat jetzt einen neuen Headcoach gefunden. Syracuse hat sich von jemandem verabschiedet und bei Mississippi State scheint sich auch noch was zu verändern. Sie wird auf einmal alles drei zusammenfassen.
Ja, genau. Also Mike Elko, ehemaliger Defensive Coordinator von Texas A&M, geht von Duke zu Texas A&M als Head Coach. Ja, ich glaube, als wir damals über die Texas A&M-Sache geredet haben, haben wir gesagt, dass Mike Elko der logischste Kandidat wäre. Die Frage war, inwieweit er in Verbindung steht halt mit Jimbo Fisher und wie man da eine Verbindung sieht. Ja, ich finde, Mike Elko ist die logischste Lösung und am Ende wahrscheinlich auch die beste, weil zwischenzeitlich war dann auch einmal wieder Dabo Swinney im Gespräch, was ich auch wieder sehr. Also Dabo Swinney bei Texas A&M wäre schon ein reines Meme gewesen. Ja, dann Mississippi State feuert Zach Arnett und holt Jeff Lebby. Sehr kontrovers in gewisser Hinsicht, weil Jeff Lebby ja der Schwiegersohn ist von Art Briles und da auch auf dem Baylor-Staff war und Art Briles damals, als die ganzen Skandale veröffentlicht wurden, in Schutz genommen hat und T-Shirts verkauft hat, die ihn supportet haben. Und also das, was ich von Oklahoma-Fans gelesen habe, sind sie, obwohl Jeff Levin eine super Offense aufgebaut hat, sehr froh, dass er irgendwie wieder weg ist, dass man den wegbekommen hat. Und Mississippi State-Fans sind gleichzeitig sehr, ja, sehen es ein bisschen komisch an, dass man Jeff Levy geholt hat. Ein paar haben auch komplett protestiert. Dann, genau, Dino Babers bei Syracuse weg. Ja, also ich glaube, Dino war immer so ein Guy, den wir als Hot Seat-Kandidaten hatten. Daher finde ich es eher überraschend, dass er sich tatsächlich jetzt so lange gehalten hat. Vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Indiana hat Tom Allen gefeuert, was ich, wenn wir jetzt vor 2 Jahren war es, glaube ich, war Indiana mit Tom Allen das Ding. Und Tom Allen war so auch als Guy richtig hoch angesehen, weil er immer so voller Elan an der Seitenlinie war und gute Interviews gegeben hat. So schnell kann es enden, wie Chris Vanini auch wieder von The Athletic schreibt, halt mit Indiana ist halt ein historisch schwerer Job. Und vielleicht da was, also wie vorhin schon gesagt, Moore, der Offensive Coordinator von Michigan, sei da wohl ein Kandidat. Und allgemein, da gibt es sehr, sehr viele Kandidaten. Ich glaube, Indiana könnte ein guter Stepping Stone sein für so einen Group of Five, einen guten Group of Five Head Coach, der sagt, okay, ich mache jetzt den Wechsel in die Big Ten. Und ich glaube, dann könnte Indiana halt wirklich ein Job sein, der einen für einen noch höheren Job, ja, so, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, so ein Stepping Stone halt. Und ein Kandidat, den Bruce Feldman da genannt hat, ist auch John Gruden, was ich sehr, sehr random fand. Das war auch wieder sehr funny. Dann, okay, Oregon State hatten wir. Boise State hat Andy Avalos ja schon vor ein paar Wochen rausgehauen. San Diego State, Brady Hoke, ehemaliger Michigan Head Coach, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Ist auch ein sehr interessanter Spot, San Diego State. Die gehen die auch in die Big Ten? In die Big 12? Ich dachte, San Diego State wird auch eine Power 5? Oder war das irgendwas anderes?
Glaube nicht, nee. Ich glaube, die bleiben in der Mountain West.
Okay, okay.
Da war doch die Debatte immer, dass die in die Pac-12 gehen, sollte die Pac-12 gerettet werden.
Ah, okay. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, stimmt. Hast recht, immer.
Ja, aber daher die 12. Big 12, genau. Pac-12.
Und dann vielleicht noch als letztes, Houston hat Dana Holgerson entlassen. Damals einer der, als er den Move gemacht hat von West Virginia zu Houston, war das sehr komisch für viele Leute. Jetzt ist Houston ja auch in der Big 12, richtig? Ja, und jetzt hat man da die Reißleine gezogen. Houston, das könnte tatsächlich jetzt ein Posten sein, wo Jeff Traylor kommt von UTSA hoch in die Power 5, in eine Power 5. Das ist ein Posten, den man auf jeden Fall beobachten sollte. Ich glaube, Houston könnte so ein bisschen, noch, vielleicht nicht ein bisschen, noch mehr wie Indiana ein guter Stepping Stone sein für gerade gute Group of Five Coaches. Und vielleicht noch eine Sache, die ein bisschen überraschend ist, ist, dass Baylor Dave Aranda nicht rausgeworfen hat. War für viele Leute auch so ein Kandidat, der eigentlich gehen sollte, weil es dann doch nicht gelaufen hat, nachdem sie das eine Mal im Big 12 Championship Game waren. Ja, genau. Also das war jetzt für mich der Rundown von den wichtigsten Positionen. Middle Tennessee hat auch den Head Coach gefeuert, New Mexico, UTEP und ULM auch. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so interessant.
Ja, ansonsten Coaching Positions. MTSU hat vor 2 Stunden bekannt gegeben, dass sie ihren Head Coach rausschmeißen werden. Also Middle Tennessee, Ryan Stockstill. Und Red Lashley hat bei SMU seinen Vertrag jetzt verlängert.
Ja. Was ich auch interessant fand, ist, dass es dann tatsächlich am Ende Mike Elko geworden ist, weil ich glaube, am Freitag letzte Woche noch auf einmal ganz viele Reports rauskamen, dass Mark Stoops sozusagen zu Texas A&M gelinkt wurde. Also der Head Coach von Kentucky, der ja bei Kentucky irgendwie auch ein absolutes, also sich irgendwo zu so einer Legende gemacht hat. Ich glaube, der winningest Head Coach, der bei Kentucky jemals gecoacht hat. Das fände ich tatsächlich nochmal, vielleicht sogar ein bisschen interessanter, hätte er den Texas A&M Job genommen, weil wenn er sozusagen das aus Kentucky macht mit den Kentucky-Ressourcen, was könnte er aus Texas A&M machen? Aber das bleibt jetzt erstmal eine hypothetische Frage, weil mit Mike Elko jemand anderes kam.
Wen ich übrigens noch reinwerfen möchte in den ganzen Coaching-Pod, man sollte aufpassen, wo Major Applewhite landet. Es könnte sein, dass der auch noch einen High-Profile-Job bekommen wird nächstes Jahr. Der ist wohl wieder bei vielen Schulen im Gespräch.
Okay.
Kleiner Insider.
Sehr gut. Major Applewhite ist auch so ein Name, der im Laufe dieses Podcasts, glaube ich, auch immer so ein bisschen random, aber tatsächlich vielleicht sogar in jeder Staffel bisher einfach irgendwie bei solchen Coaching-Runden aufgekommen ist. Wir kommen zum Rest der Fragen. Lars auf Instagram, generell wieder wenig Upsets, finde ich. Kommt es mir nur so vor, oder gab es diese Saison tatsächlich weniger Überraschungen als in den vergangenen?
Boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube schon, also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, es gab schon relativ wenig Upsets.
Es gab spannende Spiele, aber es gab keine Schocker. Also es gab auch nichts, was so komplett aus der Reihe gefahren ist, wie damals so ein Michigan verliert gegen App State oder so.
Also was jetzt tatsächlich, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, oder was sozusagen auch, war ja letzte Woche im Grunde eines der größten Themen, was wir im Podcast besprochen haben, wie Louisville in die Playoffs kommt. Absoluter Power-Move von den Cardinals, einfach jetzt gegen Kentucky zu verlieren. Das 7-5 Kentucky schlägt das 10-1 Louisville, oder das 7-4. Nee, 6 an dem Zeitpunkt, ja, 6 Siege, 6, 5. Also. Das fand ich ziemlich witzig, aber wenn wir sozusagen auf die Saison gucken mit dem Big Picture, ich glaube, dann tatsächlich kommt es mir auch so vor, als ob wir weniger Upsets hatten als in den vergangenen Jahren. Ja, dann fragt Daniel auf Twitter, wird Daniels jetzt MVP?
Ja, ich glaube, also erstmal, das Spiel gegen Texas A&M war unglaublich stark. Und ich glaube, mit MVP ist einfach Heisman gemeint. Er wird auf jeden Fall einen Platz in New York bekommen, nächste Woche. Aber ich glaube, also erstmal, ich glaube, wenn Bo Nix wirklich ein beschissenes Spiel hat, wenn ich das mal so deutlich sagen kann, gegen Washington, dann könnte es sein. Ich glaube einfach, dass halt Bo Nix jetzt davon profitiert, so wie wir es damals gesagt haben, als wir schon mal darüber geredet haben. Ich glaube, letzte Woche war es sogar, dass Bo Nix davon profitiert, dass er jetzt nochmal ein Spiel hat. Dass er jetzt nochmal vor einer kompletten National Audience, vor allem das Pac-12 Championship Game ist am Freitag. Da sind keine anderen Power 5 Championship Games. Dadurch wird noch mehr Aufmerksamkeit darauf sein. Genau deshalb glaube ich einfach, dass Bo Nix die Sache in der Tasche hat. Und selbst vielleicht, wenn Bo Nix sogar ein schlechtes Spiel hat, ich glaube, dann sollte es sogar reichen, weil so, ich finde, wie ich es damals, ich glaube, bei der letzten Folge habe ich es auch schon gesagt, dass Jaden Daniels halt relativ lang unterm Radar ein bisschen gegangen geflogen ist, weil ja, LSU einfach dieses Jahr nicht so stark war wie in vergangenen Jahren.
Ja, und das könnte vielleicht sogar auch in der Argumentation von den Heisman wurde das ja auch nochmal ein Argument gegen Jaden Daniels sein, weil wir in der Vergangenheit ja schon gesehen haben, dass eigentlich sozusagen es reicht eigentlich nicht nur eine sehr gute Performance als Spieler zu haben, sondern man muss eigentlich auch in einem Team spielen, was ja dann am Ende auch gut dasteht. Oder vielleicht hängt das sozusagen dann auch wieder anders damit zusammen, dass sozusagen die guten Teams länger spielen und deswegen kommt da der Heisman her. Aber wir haben ja sonst tatsächlich immer eigentlich Heismans von Elite-Teams und ich will jetzt nicht sagen, dass LSU dieses Jahr nicht Elite war, aber am Ende ist der Rekord halt nicht so wie der von Elite-Teams. Silvio, wo du gerade die Pac-12 angesprochen hast, in Las Vegas wird dieses Wochenende werden zwei Conference Championship Games innerhalb von einem Tag stattfinden, also innerhalb von 24 Stunden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Mountain West Conference wird nämlich jetzt auch ihr Conference Championship ausspielen. Und das fand ich tatsächlich einen ziemlich faszinierenden Plot am Wochenende, der da irgendwie so aufgetaucht ist. Bei der Mountain West gab es einen Three-Way-Tie zwischen Boise State, UNLV und San Jose State, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sozusagen alle laut den Tiebreakern erstmal irgendwie alle sozusagen gleich standen. Und dann hat die Conference, der ultimative Tiebreaker, ist ein Computer-Rating, was ein Computer für die Conference generiert, wo niemand so richtig weiß, wie das überhaupt funktioniert. Und auch nach den Spielen am Samstag wussten die Teams sozusagen nicht so richtig, wer denn dann am Ende eigentlich im Conference-Finale steht, sondern mussten dann noch bis Sonntag warten, bis das dann released wurde. Und San Jose State-Fans schauen dann so ein bisschen bitter zu, wie Boise State und UNLV dann am Samstag, glaube ich, dann in Las Vegas aufeinandertreffen. Ist schon irgendwie eine absurde Story, oder? Dass im Jahr 2023 noch irgend so ein random Hinterzimmer-Computer-Ranking so ein Conference-Championship-Matchup entscheidet.
Ja, komplett crazy.
Ja. Die Computer übernehmen, ne? AI regelt.
Ja, stimmt. Ja, irgendwann einfach nur noch AI-Matchups die ganze Saison. Wir machen nochmal weiter mit Karbowski auf Twitter. Eure Power Rankings in Klammern Top 10 nach dem letzten Spieltag.
Ja, also ich finde, der AP Poll hat es relativ gut hinbekommen. Georgia auf 1, Michigan auf 2, dann Washington auf 3 und Florida State auf 4. Finde ich, macht relativ viel Sinn. Und dann Oregon auf der 5. Bedeutet natürlich fürs Playoff, der Sieger von Oregon und Washington kommt rein. Also kommt auf jeden Fall rein, ja. Dann Ohio State auf der 6, gefolgt von Texas, Alabama und dann zwei von den 10-2 Teams mit Missouri und Penn State. Ich finde, das ist sehr, sehr fair, vor allem Penn State hat ja jetzt ja nochmal einen großen Sieg gehabt gegen Michigan State, leider. Genau, also ich finde, der AP Poll, mit dem bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich hoffe, dass das College Football Playoff Ranking am Ende genauso aussieht.
Immer? Okay, ja, Michigan, Georgia, Washington, Florida State, dann auf der 5 Oregon, auf die 6 würde ich Texas packen, 7 Ohio State, auf der 8 Alabama, dann auf der 9 Penn State und auf der 10 hätte ich Oklahoma.
Okay, also ein bisschen den Michigan Bias damit eingebaut.
Natürlich, also was erwartet ihr?
Ja. Ich habe jetzt gerade, also ich bin tatsächlich auch mit dem AP-Poll, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, ich bin tatsächlich auch sehr konform damit. Ich frage mich jetzt tatsächlich, Silvio, wir haben über, ich muss mal kurz auf die letzte Frage schauen, die wir heute drin haben, aber wir haben noch gar nicht über irgendwelche Playoff-hypothetischen Szenarien gesprochen. Werden wir auch nicht laut den Fragen, deswegen will ich nochmal an den Raum springen. Das aktuelle AP-Poll würde aber eigentlich sagen, selbst mit einem Sieg gegen Georgia, und sagen wir zum Beispiel Florida State und zum Beispiel Oregon gewinnen ihre Spiele, würde es Alabama nicht reinschaffen, richtig? Genau. Also suboptimale Ausgangssituation für Alabama in der Hinsicht.
Weil ich meine, die Sache ist ja, Georgia fliegt auf keinen Fall raus. Sprich, Georgia kommt vielleicht auf 4. Es ist eigentlich unmöglich, dass Alabama reinkommt schon fast. Also muss oben schon sehr viel falsch laufen. Die Frage ist ja sogar, wenn Michigan gegen Iowa verlieren sollte, fliegen die noch raus? Wahrscheinlich auch
nicht. Ich glaube eigentlich auch nicht.
Nein. Ja. Also sind Georgia und Michigan eigentlich schon mal gesetzt. Und dann kann ja nur noch, okay, sagen wir Florida State verliert und Oregon gewinnt. Ich glaube, das ist noch das größte Chaos dann um Platz 3 und 4, weil dann geht Oregon hoch auf 3 und ja. Dann ist die Frage, okay, was machst du jetzt? Nimmst du das One-Loss-Washington-Team rein oder Ohio State? Oder nimmst du den One-Loss-Big-12-Champion-Texas rein, wenn sie gewinnen? Also ich glaube, das ist noch das größte Chaos. Und ich meine, so unrealistisch ist es gar nicht, weil Oregon ist haushoher, also mit minus 9,5 ist für mich schon mal haushoher Favorit gegen Washington. Und Florida State, ich meine, es war jetzt schon ein relativ knapper Sieg gegen Florida und sie spielen gegen Louisville, okay, die jetzt gegen Kentucky verloren haben, wie Robert gesagt hat, aber halt immer noch ein besseres Team sind als Florida. Und da vielleicht wenigstens noch die ACC gewinnen wollen als Ausgleich dafür, dass man jetzt verloren hat. Also ich finde, das ist jetzt nicht so ein unrealistisches Szenario.
Ich habe gerade noch mal geschaut, die Spread ist da nur FSU minus 2,5. Also das
ja.
Wird nochmal spannend. Ja. Also für den Schadefreude empfindenden Florida-Fan ist hier sozusagen so ein kleines Desaster-Szenario sogar, was sich anbahnt im Conference Championship-Wochenende. Aber wir bleiben gespannt.
Ich muss tatsächlich vielleicht, also meine Prognose wäre in dem Fall, dass Texas dann sogar reinkommt. Weil ich glaube, dass Texas ist jetzt zwar hinter Ohio State, aber sie haben halt ein Spiel mehr und sind dann Big 12 Champion. Ich glaube nicht, dass du rechtfertigen kannst, dass dann Ohio State drin ist, die nicht mal ein Championship Game gespielt haben.
Ich würde nochmal schauen, wie das bei den Playoff Rankings jetzt diese vergangene Woche ist, weil wir wieder aufnehmen, bevor.
Genau. Also ich meine, da kann es natürlich auch sein, dass im College Football Playoff Ranking die gleich Texas über Ohio State haben, dann ist die Sache noch deutlicher. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Ja, dann kommen wir nämlich jetzt zur allerletzten Frage für diese Woche. Welchen Transfer-Quarterback hättet ihr lieber bei Ohio State gesehen? DJU oder Sam Hartman oder einen ganz anderen?
Also wie ich vorhin schon angedeutet habe, bevor wir aufgenommen haben, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Frage zu verstehen ist. Ich finde eigentlich, die Quarterback-Position bei Ohio State ist gut genug, dass man keinen von den beiden braucht. Auch wenn natürlich Sam Hartman für mich von dem Lineup der mit Abstand beste ist. Also wenn man Sam Hartman haben könnte, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Übrigens, es kommt gerade hier eine Breaking News rein. Conference USA is finalizing a plan to add Delaware in 2025.
Okay,
According to an
ja,
AP
das wäre dann
Source.
die erste FCS-Schule, die übrigens 5 Millionen US-Dollar zahlen muss, um in die FBS hochzumoven.
Das ist tatsächlich so eine Breaking News, die mich vor, also die einfach ein sehr großes Fragezeichen in meinem Kopf
Ist
darstellt.
eine sehr aufstrebende Schule, also auch von finanziellen Zuwendungen und. Also auch der Staat Delaware, sage ich mal, Football, ist immer Aufwind, kann ich euch so sagen. Aber natürlich trotzdem überraschend, dass das jetzt so kam. Aber es war ein bisschen schon behind the scenes wohl, also es gab schon Gerüchte. Es hat mich jetzt nicht irgendwie von den Socken gehauen. Es macht halt für die Schule Sinn, sage ich mal, ne? Footballtechnisch, es geht so. Da werden sie aufrüsten müssen. Sind 9-3 die Season. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine James Madison, die mit einem 12-0-Rekord irgendwie 2 Jahre in Folge sagt, okay, wir gehen jetzt hoch ein Level, aber es ist halt eine Schule, die als Universität selber sagt, das ist unser Anspruch, das wollen wir jetzt machen.
Okay, spannend. Also Silvio, willst du noch mal kurz auf deine Interpretation der Frage eingehen mit den Transfer Quarterbacks in Ohio State?
In welcher Hinsicht?
Du hattest gemeint, du hattest ja, glaube ich, nicht richtig geantwortet, sondern nur erstmal gesagt, du warst ja nicht sicher, wie es zu verstehen ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hattest du ja einen Interpretationsansatz.
Ja, aber ich meinte auf jeden Fall dann auch noch, dass Sam Hartman für mich der beste Quarterback von den dreien ist, die man dann gehabt haben könnte. Und daher auf jeden Fall, also Sam Hartman ist deutlich für mich der beste Quarterback dort. Daher natürlich, also wenn du einen besseren Quarterback haben könntest, warum würdest du Nein sagen? Daher ja. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie Sinn das gemacht hätte. Ich glaube, Ohio State hatte einfach auch kein Interesse an den beiden Leuten. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Obwohl, also Sam Hartman, das ist auch so eine Sache, der hat mir bei Notre Dame auch ganz gut gefallen, aber es war immer so ein kleiner Gedanke da, was hätte passieren können, wäre der wirklich bei einem Elite-Team gewesen, also mit einer stabilen Defense und wirklich mal so ein paar, dem einen oder anderen wirklichen Five-Star-Athletic Wide Receiver, nicht so dem Notre Dame Receiving Squad, und wo man im Grunde zugespitzt nur auf die 6'9 Tight Ends wirft. Das hätte, glaube ich, immer richtiges offensives Feuerwerk bedeutet. Aber ja, ich glaube, ich würde hier deine These unterschreiben, Silvio. Immer, willst du noch einen Take abgeben zu dieser Transfer-Quarterback-Frage oder wollen wir die Hörer verabschieden bis nächste Woche?
Nee. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also, ja, fällt mir nichts zu ein.
Wir sagen deswegen dann danke an alle Zuhörer fürs Zuhören diese Woche. Ihr hört uns wie immer nächste Woche Mittwoch wieder. Dann mit dem Recap der Conference Championships. Wir wünschen euch ein schönes Conference Championship Wochenende. Denkt dran, es geht am Freitag schon los, wenn ihr die Power 5 Conferences verfolgt. Ich glaube, ihr habt mit den Group of 5 auch schon früher. Deswegen viel Spaß und bis nächste Woche Mittwoch. Ihr könnt uns wie immer Fragen stellen. Am Sonntag werden der Fragenaufruf veröffentlicht. Auf Instagram CFB Germany Podcast, auf Twitter CFB Germany Pod. Genau. Und dann bis nächste Woche. Ciao.